Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Folge 40 von Über Pop. Dieses Mal sprechen wir über aktuelle Filme und aktuelle Musik. Diese Folge ist, nach dieser Folge machen wir eine kleine Sommerpause und erscheinen voraussichtlich erst wieder in 4 Wochen.
Gehen wir doch einfach rückwärts chronologisch vor, genau.
Ja, dann erzähl du doch zuerst von Hereditary.
Hereditary habe ich gesehen jetzt. Wurde angekündigt als ein sehr großer Schocker, so als der Exorzist für unsere Zeit und so. Und mit dementsprechend großen Erwartungen bin ich reingegangen. Kurz gesagt, war dann ein bisschen underwhelmed. Und ja, ist ein Debüt.
Das habe ich auch gehört, ja. Also ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich weiß wenig bis gar nichts drüber, außer dass es ein Horrorfilm ist, dass es eventuell ein bisschen was mit, ich will das eigentlich schon fast gar nicht sagen, was ich gehört habe, weil ich habe auf jeden Fall keinen Trailer gesehen. Ich habe nur gehört, dass der Film irgendwie ein Überraschungserfolg ist und auch relativ gute Kritiken bekommt und das ist so im Wesentlichen, ist durchaus prominent besetzt mit Gabriel Byrne und Toni Collette. Und ich weiß so, hab so Bilder vor Augen, dass ich irgendwie, und das obwohl ich keinen Trailer gesehen habe, ich weiß gar nicht, wo ich das in irgendeinem Bericht so gesehen habe, dass so, so Miniaturen, so Puppenhäuser da drin vorkommen. Ist das richtig? Mhm. Und ich habe halt noch so ein paar Stichworte gehört und aber das ist so ein typischer Film, bei dem es wahrscheinlich schwierig ist, jetzt ins Detail zu gehen oder großartig drüber zu sprechen, ohne den jetzt für den geneigten, interessierten Horrorfan zu ruinieren, den Film. Das würde ich auch ungern tun. Ne?
Mm-hmm. Ari Aster heißt der Regisseur, der den gemacht hat. Und der hat viele, also man kann viele Beobachtungen daran machen, so was auch für einen Debütfilm und auch für einen Debüt-Horrorfilm typisch ist, weil er steckt sehr viel rein. Der Film ist sehr mit Anspielungen vollgestopft. Es gibt teilweise so ein bisschen Anspielungen auf Polanski-Filme und auch Anspielungen auf sowas wie Rosemary's Baby und so.
Ist ja von Polanski.
Mhm. Also insbesondere halt Rosemary's Baby. Und es ist im Prinzip ja so eine Familiengeschichte. Es hat mit einer Großmutter zu tun, die stirbt. Und die ihren Einfluss so auf die Familie aber trotzdem noch auswirkt. Und er hat dann so ungefähr ab der Hälfte dann am Anfang geht es so sehr stark um so eine Familienkonstellation, so ein bisschen auch gestörte Familie, die so unter einem Dach wohnt und die Großmutter ist jetzt tot. Und dann wirkt sich das auf das Familienleben aus. Und dann ab der Hälfte kommt dann so ein sehr starkes okkultes Element rein.
Also auch übernatürlich dann tatsächlich, ja.
Mhm. Und ich hatte echt so ein bisschen die Hoffnung sozusagen sogar, dass ich jetzt nochmal ein paar Sachen so schocken und so, das hatte ich jetzt nicht. Es ist aber dafür ein Film, der auch eher so ein bisschen mehr mit subtilem Horror arbeitet und nicht so irgendwelche blutigen oder schauderhaften Sachen macht. Er ist von der Inszenierung, von diesem ganzen Setup, Stichwort diese Puppenstube, sehr gut. Also weil die Mutter in diesem Film einfach die ist eine Künstlerin, die Puppenhäuser kreiert. Und die auch ihre eigene Familiengeschichte immer da durch so Puppenhaus-Szenen so nachstellt. Das ist so ein bisschen unheimlich und ein bisschen creepy auch. Und das zieht sich so durch den Film durch, dass sie die ganze Zeit eigentlich eine Ausstellung fertig machen muss und der Galerist anruft, wann sie denn diese Puppenhäuser fertig hat, an denen sie arbeitet. Das ist ein bisschen so ein Leitmotiv, was sich da durchzieht. Das wirkt schon sehr gut und es ist halt auch so ein Haus im Wald und ist alles auch so sehr atmosphärisch. Und also gleich die Eröffnungsszene, so viel kann man, glaube ich, verraten. Die ist sehr schön gemacht, weil man so in ein Puppenhaus langsam reinzoomt. Also als Zuschauer wird so wird man so in ein Puppenhaus reingezoomt und in ein Zimmer, wo eine Person im Bett liegt, und dann beginnt der Film quasi in diesem Zimmer. Also es schaltet dann um von Puppenhaus auf reale Welt. Und dann
was ja schon so ein bisschen das Ganze, ich finde, da wird das Ganze ja schon in so einen, ja nicht märchenhaft, aber schon so einen surrealen Kontext gerückt, ne? Also dass man dann vielleicht
das diese ganze Film Frage stellt. So
Puppenhaus spielen.
Genau. Ja, genau. Was er sehr gut macht, ist auch die der Einsatz von so Soundelementen, so ein düsteres Wummern, so, was immer einem so ein bisschen so eine unruhige Atmosphäre bringt.
Also mehr so ein Unbehagen. Also der Film,
ich habe subtilen Schauer.
Ja, das habe ich auch.
Er arbeitet wenig mit so Jumpscares.
Genau, das habe ich auch gehört. Das finde ich irgendwie relativ erfreulich. Das was mich auch. Ich bin ja jetzt nicht so der Riesen-Horror-Fan, aber ich muss sagen, ich wäre jetzt schon neugierig auf den Film. Also vielleicht werde ich mir den so wie It Follows oder so irgendwann dann später mal anschauen, wenn es den irgendwie zum Streamen gibt. Ich habe aber auch Babadook oder so noch nie gesehen oder The Witch, was auch so ein Film war. The Witch.
Genau, das ist auch ein guter Referenzpunkt, weil die Mutter. Gespielt von Toni Collette. Die hat mich teilweise so ein bisschen an die Mutter bei The Babadook erinnert, weil die auch sehr so eine Hysterie reinkommt und sich so einen Wahn reinsteigert, der ähnlich mit der Mutter von Babadook eigentlich ist. Ja, und also schon insgesamt gut. Ich glaube, ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal unbedingt angucken. Also dafür war ich jetzt so, ist jetzt kein Film, von dem ich unbedingt, so wie bei It Follows oder bei beim Babadook auch oder sowas wie Your Next, so Filme, die ja dann richtig so Kultfilme werden. So einer ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
Okay.
Dazu ist halt auch die Millie Shapiro, die Tochter spielt. Die spielt wirklich eine sehr, sehr unheimliche Rolle, weil sie auch einfach physisch sehr unheimlich aussieht. So das die 13-jährige Tochter, und die ist halt irgendwie auch so ein bisschen so autistisch oder so veranlagt, spielt die ganze Zeit irgendwie mit so bastelt so kleine Figuren und ist so ein bisschen, lebt in ihrer eigenen Welt.
Ja, macht die Mutter doch auch.
Und da, ja, das ist ein bisschen so eine Spiegelung, ja, ja. Genau. Aber da, also das kennt man ja auch so vom Trailer oder von so Postern, die sieht auch einfach ein bisschen verstörend aus, so. Und auf der anderen Seite der Gabriel Byrne, den man ja auch jetzt am ehesten kennt, würde ich sagen, der ist so als, der spielt, glaube ich, einen Arzt, das wird nur immer so also am Rande so ein bisschen erzählt, der dann so ein bisschen noch die Stimme der Vernunft ist und dann eigentlich so am meisten dann so unter den ganzen Ereignissen dieses Filmes dann leidet, weil er nichts tun kann. So viel dazu, ohne zu viel zu verraten.
Ja.
Also es ist halt echt so, wenn man so ein bisschen den Trailer kennt, und da werden auch so ein paar krasse Szenen natürlich zusammengeschnitten, wird man aber trotzdem nicht so drauf vorbereitet, was in dem Film wirklich passiert.
Okay, weil ich nämlich gehört habe, dass halt überrascht. Eben gerade, wo es gibt wohl einen zweiten Trailer, der relativ viel verrät oder so vorwegnimmt. Und das ist leider, ach, ich bin ein Trottel, ich darf auch bei solchen Filmen nie den Wikipedia-Artikel aufmachen, weil ich sehe dann immer nur so, einzelne Wörter ploppen dann auf, wenn ich so den Plot-Artikel, den Absätzen, wo es um den Plot geht, dann immer vorbeiscrolle, dann ploppt immer so ein Schlagwort auf und denke mir so, verdammt, jetzt weiß ich schon wieder im Detail. Also die mir so ins Auge springen. Ja, also, aber ist jetzt von dir keine uneingeschränkte Empfehlung, aber durchaus, also sehenswert, also keine totale Enttäuschung.
Nee, schon sehenswert und schon auch ein unkonventioneller Film, aber ich bin jetzt nicht so Fan, aber auch nicht. Also
Hereditary, auf Deutsch hat der Film noch den schönen Beititel Das Vermächtnis bekommen, damit auch jeder irgendwie, weil weiß ja keiner, was das Hereditary erblich heißt. Ach, meine Güte. Naja, ja, ich habe mir Ocean's 8 angeguckt am Mittwoch, was so ein bisschen Kontrastprogramm, glaube ich, zu Hereditary ist. Ein Film, der keinen Beititel bekommen hat in Deutschland, weil ich glaube, Ocean's 8, das trauen deutsche Verleihe und deutsche Marketingverantwortliche und wer auch immer doch verantwortlich ist, wie Filme benannt werden, wenn sie in deutsche Kinos kommen, das traut man wohl dem deutschen Kinogänger noch zu, dass man da schafft, die Brücke zu schlagen zu Oceans 12 and 13. Das ist ein weiteres, das Ganze ist kein Reboot, es ist auch kein, es ist sowas wie ein Sequel und Spin-off in einem, denn es ist tatsächlich, es dreht sich um, also es ist im Endeffekt ein mit Frauen neu aufgemachtes Ocean's 11 und mit Sandra Bullock als, ja, genau, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wie sie mit Vornamen heißt, eine Dame mit dem Nachnamen auch Ocean, nämlich das soll die Schwester von Danny Ocean, gespielt von George Clooney sein. Sie spielt Debbie Ocean. Sie stellt eine Truppe zusammen von Komplizen, die allesamt Frauen sind, um während der Met Gala ein wertvolles Diamantenkollier zu stehlen, das eben wohl mehrere hundert Millionen Dollar wert ist. Und der Film ist alles in allem, ja, versucht er halt eben krampfhaft so diesen Stil von Steven Soderbergh nachzumachen. Ich habe jetzt auch, nachdem ich den Film am Mittwoch im Kino gesehen habe, das war so eine Vorpremiere, im Rahmen der Ladies Night, das heißt, es waren jede Menge Damen anwesend, aber nicht ausschließlich, und es gab vorab freien Sekt. Ich hab dankend verzichtet auf den Gratis-Sekt. Und da haben wir uns dann den Film angeguckt und der Film ist auf jeden Fall gute Unterhaltung, würde ich mal sagen, aber ist nichts, woran ich mich jetzt, ich werde mich nicht so lange dran erinnern. Ich habe aber auch kurz danach mir jetzt nochmal Ocean's 13 angefangen anzusehen, weil ich nämlich nur die ersten beiden gesehen habe und jetzt gehört habe, dass der zweite gemeinhin als der schlechteste gilt, und das war auch der Grund, warum ich mir den dritten gar nicht mehr angeschaut habe, als er rauskam. Ich bin aber auch über den dritten, also Ocean's 13, bin ich aber auch eingeschlafen, als ich ihn am Freitag auf Netflix geguckt habe. Da sind die alle drei übrigens, Ocean's 11, 12 und 13, alle drei erhältlich, wenn man dann nochmal Lust auf so einen Heist-Movie hat. Was ich loben muss an Ocean's 8 ist allerdings, die Musik ist nicht schlecht, die Darsteller sind allesamt gut, das macht auch Spaß, denen zuzugucken, und es ist auch irgendwie interessant, weil man muss solche komischen Dinge machen, wie sagen, wir machen jetzt ein Ocean's 11, aber mit Frauen, und es sind nicht 11, sondern 8, damit wir dann nachher Ocean's 8 machen können und womöglich noch zwei Fortsetzungen, dann haben wir Ocean's 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist natürlich, hat das keiner laut gesagt, aber das kann man sich natürlich irgendwie ganz einfach denken, dass da womöglich noch Fortsetzungen möglich sind, wenn der Film denn finanziell erfolgreich ist. Und wenn man dann sagt, wenn dann der Film nicht so erfolgreich ist, dann sagt man, ja, es lag daran, dass es alles Frauen waren, und das ist auch falsch, weil vielleicht ist der Film ja einfach nur zu unoriginell, aber wie gesagt, ich will ihn jetzt auch nicht schlechter machen, als er ist, der sieht gut aus, und aber vielleicht hätte man mit einem leicht anderen Drehbuch mit anderen, weiß nicht, vielleicht sogar auch einer Regisseurin statt eines Regisseurs, der eben krampfhaft versucht, Steven Soderberghs Zoom und also die Einstellung, und der Soderbergh benutzt auch so komische Zooms und so, und das wird da so alles echt so ein bisschen so, ja, also so hommagemäßig nachgeahmt, und aber ich will, wie gesagt, den Film nicht schlechter machen, als er ist. Er ist sehr unterhaltsam, er fühlt sich nicht zu lang an, was viele große Blockbuster ja an sich haben, und man langweilt sich kein Stück, und das auch ohne jetzt klassische Action-Sequenzen, sondern es sind sehr viele Sequenzen einfach nur mit Leuten, die miteinander reden, und dann siehst du die halt irgendwas machen, und sie sind halt gut darin, in dem, was sie tun. Wen ich jetzt hervorheben würde noch, ist wer das mitspielt, ist ja Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway ist sehr gut, sie spielt eine, ich glaube, Schauspielerin, so ein Starlet, die halt eben der Stargast auf dieser Veranstaltung ist, und die wollen sie halt eben dann so benutzen als trojanisches Pferd sozusagen, um in diese Veranstaltung reinzukommen. Wer sehr gut ist, ist Sarah Paulson, das ist noch so die wichtigste Rolle hat in dem Film, das ist eine kanadische Schauspielerin, die auch viel im Fernsehen mitgespielt hat, und die hat eigentlich noch so eine der größeren Rollen, also ich glaube so die drittwichtigste, ja, oder vielleicht gemeinsam mit Anne Hathaway die drittwichtigste. Rihanna hat eine nicht so große Rolle, ist aber auch nicht verkehrt an der Stelle, also sie hat nicht so viel Text und macht was sie macht gut. Awkwafina, die mir vorher nicht bekannt war, ist ja so eine Art, ich glaube, YouTube-Celebrity und auch Rapperin und die spielt, ist auch sehr gut meiner Meinung nach im Film. Und Helena Bonham Carter spielt, ja, eine Helena Bonham Carter Rolle, eine irische Modedesignerin, die so ein bisschen aus dem Rampenlicht gefallen ist und deren besten Tage vorbei sind, und die wird halt eben dann rekrutiert, um eben Anne Hathaway, das Starlet, auszustatten, um dann wiederum über sie dann da reinzukommen in das Metropolitan Museum. Ja, ähnlich wie bei Hereditary würde ich da jetzt nicht auf den Plot eingehen wollen, weil das ist jetzt so das Wichtigste schon gesagt. Und ich finde, man kann sich das Ganze gut ansehen, aber muss man auch nicht im Kino gesehen haben. Ist auch wunderbar für so einen Abend auf der Couch.
Ja, gucke ich mir vielleicht auch noch an.
Ja, also wie gesagt, ich kann die anderen noch mal an. Dann, wann habe ich Solo gesehen? War das jetzt am Montag? Ich glaube schon. Entweder Montag oder Montag davor. Ich bin nicht sicher, ob es nicht noch vor der Weltmeisterschaft war. Du hast den schon gesehen, kurz nachdem er angelaufen ist, weil der Film lief jetzt auch schon fast 4 Wochen oder so, als ich es endlich mal ins Kino geschafft habe.
Ja, ich glaube, ich habe den so vor 3 Wochen oder so mal, als es hier so heiß war, wirklich mittags im Kino gesehen.
Ach, als Urlaub hattest? Eine glorreiche
Idee, weil ich hatte frei, bin einfach gedacht, so, was mache ich jetzt? Es ist nur noch heiß, ich kann nirgendwo hin. Ich gehe jetzt ins Kino. Großartige Entscheidung.
Ja.
Es war, ich hatte sowieso Film im IMAX-Format anzugucken. Das hatte ich noch nie gemacht.
Ah, den hast du in IMAX gesehen?
Da gibt es ja in Berlin, glaube ich, das gibt es am Alexanderplatz einmal und im Sony Center. Dann bin ich ja im Sony Center, da ist das originalsprachliche Kino ja auch, das Sinister.
Ja.
Irgendwie Berlins größte Leinwand und dann halt mit dieser richtigen, echten 3D-Brille, die dann so richtig schwer ist. Und das war schon toll. Also wenn man so diese anderen 3D-Filme kennt, das ist dann schon um Längen besser und um Längen überzeugender, weil man wirklich so immersiv, einfach weil diese Leinwand ja fast quadratisch ist, so reinguckt und dann so, wenn die Raumschiffe fliegen, so, man fliegt so ein bisschen mit.
Mhm.
Das war schon toll. Vielleicht bin ich deswegen dem Film auch so milde gegenüber gestimmt, weil er zuletzt kam ja wirklich erschütternde Nachrichten, dass Disney jetzt die nächsten beiden Standalone-Filme auf Eis gelegt hat, nachdem der Solo-Film so schlecht performt und so schlecht angenommen wurde an den Kassen.
Ja, der hat tatsächlich wohl.
Also es sollte einen Boba Fett und einen Obi-Wan Kenobi-Film geben, wo jetzt beide so ein bisschen so ein Fragezeichen dranhängt. Ne?
Mhm. Wobei die auch, glaube ich, nie, ich weiß nicht, wie genau die angekündigt waren überhaupt. Das ist so ein bisschen wischiwaschi, weil da habe ich so viel. Wobei das war mit Obi-Wan, war schon, da gab es ja sogar einen Regisseur und alles angekündigt. Das war ja schon ziemlich ziemlich, schien relativ fix, aber ich finde es nicht verkehrt, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, weil als ich den Film gesehen habe, es ist so, bei mir war es so, die Leute, mit denen ich habe so eine kleine Gruppe von Freunden, mit denen wir hauptsächlich Comic-Verfilmungen, aber auch andere so große Blockbuster-Sachen immer in einer relativ fixen Gruppe gucken und dann versuchen, das zusammenzusehen. Und dann hat es halt nicht ergeben, dass wir den Film innerhalb der ersten Woche sehen. Und dann hatte ich sogar fast gedacht, so, wer weiß, vielleicht passiert es ja, dass ich den Film gar nicht sehe. Und ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich den Film erst hinterher sehe. Ich hatte so oder so das Gefühl, diesen Film werde ich mir erst angucken, nachdem ich weiß, so, wobei es gar nicht so war. Also es hat auf jeden Fall nicht das dringende Bedürfnis, den Film sofort zu sehen. Meine Erwartungen waren schon enorm runtergeschraubt, weil der Film ja diese extrem durchwachsene Produktionsgeschichte hat. Also mit Phil Lord und, also mit Lord und Miller. Ich will nicht falsch sagen, wie die Damen, die Herren heißen. Meine Güte, sind die schon so krass aus dem Artikel Lord Phil Lord und Christopher Miller, die den Lego-Film unter anderem gemacht haben und die halt aus dem Comedy-Hintergrund haben, und die sind ursprünglich engagiert worden, diesen Film zu machen. Der Film war zum größten Teil schon abgedreht, als Disney die gefeuert hat und durch Ron Howard ersetzt hat, der halt so ein, ja, also ich würde mal sagen, solider Filmemacher ist, der dann den Film, der dann Reshoots gemacht hat und umgeschnitten und so weiter und so fort. Und dann da ist dann dieser Film raus geworden, den wir jetzt im Kino haben sehen können. Und ich muss sagen, es hat mich alles erinnert an Justice League, wo die Geschichte ein bisschen anders war, aber was die beiden Filme gemeinsam haben, ist, dass ein anderer Filmemacher die Regie übernommen hat, nachdem ein erster Filmemacher mit dem Film fast komplett fertig war und dass Szenen neu gedreht werden müssten und diese ganzen Schwierigkeiten, das hatte der Film gemeinsam. Und deswegen habe ich eigentlich eine mittlere Katastrophe erwartet und war dann positiv überrascht, dass der Film, ich sag mal, nicht schlecht ist. Also, was der Film aber, ein Problem, das der Film meiner Meinung nach hat, ist: Hat denn irgendwer gebraucht? Hat irgendjemand diese Geschichte interessiert? Hat irgendjemand wissen müssen, warum Han Solo Solo heißt? Warum, was genau der Kessel Run war? War das nicht viel lustiger, dass das ein logischer Fehler war, dass der einfach im Drehbuch drin war, dass George Lucas nicht wusste, dass Parsecs eine Entfernungseinheit und keine Zeiteinheit ist? Und so quasi der Millennium Falcon, das sollte ja heißen, dass der schnell ist, das Schiff, das den Kessel Run in weniger als 12 Parsecs geschafft hat. Aber dass das einfach nur heißt, er hat eine Abkürzung genommen, statt der etablierten, sicheren Route. Spoiler. Mhm. Hat jetzt nur wirklich keiner gebraucht. Oder uns das jetzt zu zeigen, diesen Kessel Run. Aber mit all diesen Schwierigkeiten und diesem Ballast und diesen Vorurteilen muss ich sagen, dass mir der Film trotzdem Spaß gemacht hat. Und der hat mir fast mehr Spaß gemacht als Rogue One. Ein Film, der das ähnliche Problem hat, dass ich mir gedacht habe, diese Geschichte habe ich nicht gebraucht. Also das ist zwar natürlich keine schlecht erzählte Geschichte, aber von den beiden die viel interessanter, die viel erfolgreichere Geschichte. Han Solo ist ja wirklich, war wohl ein Verlustgeschäft für Disney, und das ist dann natürlich für die ein Alarmsignal. Und das, obwohl die da jetzt so einen populären Charakter drin hatten.
Ich glaube halt auch, dass der Film sehr von den Darstellern auch gelebt hat, und die Handlung war halt irgendwie ein bisschen kompakter und ein bisschen schlüssiger als die von Rogue One. Rogue One gibt es ja diese völlig überflüssigen Ausflug zu diesem Casino-Planeten, der quasi eigentlich überhaupt keine Auswirkung auf die Handlung hat.
Das ist ja lustig, du schmeißt es schon mit Last Jedi durcheinander. Das ist Last Jedi mit dem Casino-Planeten.
Ach nee, ja, aber haben sie nicht bei Rogue One diesen, haben sie doch auch so einen Lando Calrissian-Effekt drin? Nee, das war Last Jedi, genau.
Ja, Rogue One, du meinst, du verwechselst das mit dieser komische Trickster, den der Benicio
del Toro spielt. Da suchen sie doch diesen Code-Knacker. Nee, das ist auch Last Jedi.
Das ist alles Last Jedi. Jedi.
Rogue One, da suchen sie doch auch so einen Typen.
Last Jedi ist eigentlich auch relativ straightforward. Ich überlege, was da irgendwie so ein Zeitplot ist. Es ist ein bisschen, es mag etwas konvolutet sein, dass die dann irgendwie, wie die Leute zusammenkommen und so weiter, aber nee, das ist, glaube ich, wirklich, du schmeißt das tatsächlich, und das finde ich aber auch schon interessant, ne, dass diese Filme da so schon so ineinander schmelzen, dass man wirklich da auch sagen kann, im Gegensatz zu Marvel-Comic-Filmen, von denen wir teilweise 3 im Jahr bekommen, haben wir von Star Wars jetzt mit 3 Filmen in 2,5 Jahren oder so, sind wir schon sind ziemlich schnell. Nee, Moment. Das war jetzt der 4. Film innerhalb von 2,5 oder 3 Jahren. Und da ist man schon schnell total einfach überreizt, übersättigt und es ist einfach nicht mehr so wichtig. Also, naja.
Ja, ich glaube, das ist echt ein Phänomen, dass man halt wirklich diese Filme schon miteinander verwechselt, weil sie auch einfach nicht so unterscheidbar sind. Ich verwechsle ja auch schon immer die Felicity Jones mit der
mit
Dings.
Mit Ray, ja. Ach Gott, jetzt bin ich aber auch
Daisy Ridley.
Daisy Ridley, danke, ja, genau. Felicity Jones aus Rogue One mit Daisy Ridley aus den Saga, der Trilogie quasi.
Das ist halt bei Marvel nicht so, weil halt wirklich die Geschichten und die halt die Untergeschichten viel mehr voneinander unterscheidbar sind.
Ja, und da haben die Protagonisten wenigstens alle noch Penisse. Nein, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Grund ist, dass die Frauen sind die Heldinnen in den neueren Star Wars Filmen oder in einigen neueren Star Wars Filmen.
Es ist halt alles sehr dicht. Es wird halt alles wieder sehr stark an die Original oder an die kanonische Trilogie sozusagen dann dran gelehnt und dann irgendwie hingeführt und das alles so halt wie das alles so wie Puzzleteile so zusammensteckt. Und das macht es dann auch überflüssig, ne?
Was aber dem Film zugute halten will, was er besser macht als Rogue One, ist eben, dass er eine eigene Geschichte erzählt, die nicht unbedingt was mit böses Imperium und gute Rebellen zu tun hat. Einfach weil es das so da, das Imperium gibt es zwar, aber es kommt auch vor, aber das ist nicht der Antagonist in der Story. Es geht auch nicht darum, irgendeine große Superwaffe zu vernichten, was in Star Wars in fast allen Filmen immer eine Rolle spielt. Also dieses Todessternproblem, das hat der Film definitiv nicht. Das muss man ihm irgendwie auch ein bisschen zugute halten, finde ich. Ich muss sagen, wenn Disney jetzt so ein bisschen überlegt, hey, was machen wir mit unseren Filmen, was rechtfertigt einen Film, was macht einen guten Film aus, reicht es einfach nur, eine Story zu erzählen von einem etablierten, bekannten, beliebten Charakter, da gibt es halt meiner Meinung nach, ich finde einen Obi-Wan-Film irgendwie wenig reizvoll, einen Boba Fett-Film noch weniger. Da würde ich fast lieber noch eine Story über Lando Calrissian sehen. Gerade jetzt, wo sie den Danny Glover da als neuen Darsteller irgendwie meiner Meinung nach ziemlich gut etabliert haben. Also der hat ja überwiegend gute Resonanz erfahren mit seiner Darstellung. Wobei viele auch sagen, das sei einfach nur eine Nachahmung von Billy Dee Williams, dem Schauspieler, der den ursprünglich gespielt hat. Ja, Hast du noch was zu Solo zu sagen oder sollen wir, das Medium wechseln?
Ja, Medium wechseln.
Musik oder wolltest du über was zu lesen sprechen oder Musik?
Ich lese gerade von Melissa Broder Fische. Piskies auf Englisch.
Pisces, ja.
Pisces habe ich jetzt seit längerem tatsächlich nochmal einen Roman auf Deutsch angefangen, der mir gefallen hat, obwohl es eigentlich ursprünglich auf Englisch ist. Finde ich jetzt aber gerade gar nicht schlimm, weil es relativ auch jetzt nicht literarisch anspruchsvoll ist. Es ist eher eine unterhaltend. Das Geschichte an Melissa Broder kennt man ihren Twitter-Account So Sad Today, da hat sie auch ein Buch draus gemacht, was so ein bisschen sich mit Feminismus und so Frauen zwischen 20 und 30 beschäftigt, so wie sie sich in der Gesellschaft sehen, und hat jetzt dann darauf folgend einen Roman geschrieben, in der so eine Frau, die in ihrer ihrem Master Thesis feststeckt, über die sich mit Sappho beschäftigt, in Venice Beach sitzt und so ein bisschen auch über ihr Leben nachdenkt und verschiedene Männer datet, und dann dann wird dieser Roman so ein bisschen übernatürlich. Dann trifft sie einen Mann, der ein Meermann ist, als sie eines Nachts am Strand lang spaziert, der aus dem Meer zu ihr hingeschwommen kommt, und dann unterhalten sie sich und verlieben sich ineinander, und dann merkt sie auf einmal, dass er halt so einen Fischschwanz hat. Und das ist natürlich halt so ein bisschen so eine Geschichte wie Shape of Water.
Ja.
Aber auch gleichzeitig wieder ganz anders, weil er halt natürlich nicht dieses Monster ist, sondern ein halb Mann, halb Fisch.
Also und wirklich so mehr jung Mann-mäßig sozusagen.
Genau. Ein
menschlicher Oberkörper mit einem Fischschwanz.
Ja. Und es ist ganz, 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 ganz witzig. Es ist ja sehr, ist auch so ein bisschen ironisch geschrieben, weil sie auch sich über die ganzen Probleme von so Frauen im Alter von so 30-something so ein bisschen lustig macht. So dieses nicht klarkommen und sich nicht entscheiden können im Leben und dann halt dieses fantastische Element relativ prompt so da reinkommt und das so ein bisschen nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. Und das ist auch sexuell teilweise sehr explizit so. Also es gibt auch sehr würzige Sexszenen so. Mhm. Aber lohnt sich. Ganz guter spannender Roman.
Okay. Interessant. Ich muss überlegen, was ich gelesen habe seit Tim und Struppi. Ich fürchte, ich kann nichts beitragen. Ich habe nur The Walking Dead weitergelesen, die ich ja immer noch abonniert habe. Aber deswegen ist es auch mal eine Folge wert, ob wir vielleicht mal über Walking Dead reden wollen oder überhaupt über Zombies, aber nicht jetzt.
Naja, Musik, da habe ich noch einen Tipp. Das habe ich einen Film, den ich zuletzt gesehen habe, jetzt auf, weil der jetzt neu auf Netflix ist und mal vor einiger Zeit auch beim Fantasy Filmfest lief, ist Train to Busan.
Ach, der ist auf Netflix?
Südkoreanischer Horrorfilm, der auch mit Zombies zu tun hat.
Ja, ich erinnere mich, das ist aber nicht, das ist ein Realfilm, keine Animation, oder?
Ja.
Weil ich hatte das Gefühl, es gab auch so einen ähnlichen Stoff schon mal als als Anime quasi.
Ich war nicht so Fan, aber wenn man so ein bisschen im Zombie-Genre unterwegs ist, dann könnte der einem schon gefallen.
Ah, ich weiß, was ich da durcheinander geschmissen habe. Es gibt ein animiertes Prequel. Ah, Train to Busan ist auch schon von 2016. Ey, die Zeit vergeht so schnell. Ich hätte schwören können, der Film wäre neuer. Aber gut, der lief ja letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. Genau, und es gibt Soul Station. Und das ist ein animiertes Prequel, das, weiß nicht, fast zeitgleich rauskam, vom gleichen Regisseur. Und ja, das ist halt eben auch die gleiche Storyline. Okay, den würdest du empfehlen. Dann schaue ich mir den vielleicht auch an. Ich habe mir inzwischen Money Heist beziehungsweise Casa de Papel zu Ende angeschaut und wurde nicht überrascht eigentlich, weil irgendwann hat die Serie dann doch so, hat man die dann so weit durchschaut, dass man weiß, was für eine tolle, überraschende Wendung als nächstes kommt, weil es nämlich vorhersehbar wird. Und hat auch ein Ende, das irgendwie so, ich weiß nicht, ungeheuer klischee-mäßig ist, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich frage mich jetzt, warum zur Hölle machen die eine fucking zweite Staffel, also oder eine Fortsetzung? Das muss nicht sein. Das ist jetzt so, ich finde, das war eine auserzählte Story. Alles, was jetzt noch kommt, damit schaffen sie es wahrscheinlich, das komplett zu ruinieren. Aber mal sehen. Vielleicht irre ich mich auch und die haben noch wirklich noch was Neues zu erzählen. Aber die Geschichte ist ja eigentlich abgeschlossen, ohne jetzt weiter drauf eingehen zu wollen, wie immer wieder, wegen der Spoiler.
Sorry, I'll be a sweet sugar muffin with a cream. Stay.
Du hattest auch Musik, ne? Weil ich hatte nämlich auch nochmal jetzt geschaut. Mir fallen wahrscheinlich nicht alle noch ein, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind an neuen Alben. Aber da gab es einiges, was mir gefallen hat. An Neuerscheinungen, auch teilweise von alten Bekannten, die länger nichts veröffentlicht haben. Du hattest Steven Malkmus und The Jakes.
Ja, ich habe aber nicht so richtig reingehört.
Also, okay. Ja, weil ich habe mich eben mal eben auch nur...
Genau.
Ich habe eben, bevor wir aufgenommen haben, habe ich das Album angemacht, bin aber auch nicht weiter als die ersten drei Songs gekommen. Das hat mir aber hat mir gut gefallen. Wobei ich gestehen muss, dass ich kann dir keinen Song von Steven Malkmus solo oder von Pavement nennen. Weil ich nämlich mich mit Steven Malkmus und oder Pavement wenig auseinandergesetzt habe. Mhm. Also auch wenig bewusst gehört. Ich weiß, dass für dich ist das, glaube ich, eher so ein, ja, also dir waren die wichtiger, aber gut, anscheinend auch nicht der Steven Malkmus wichtig genug, dass du den jetzt schon so rauf und runter gehört hättest.
Ich hab's jetzt ziemlich durchgehört und jetzt momentan höre ich es wieder nicht so oft. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist jetzt schon das siebte Album, was er nach Pavement gemacht hat, also das siebte quasi Solo-Album.
Mhm.
Und die beiden davor, die habe ich gar nicht mehr so richtig, da habe ich mal reingehört und war nicht so richtig, hat mich nicht so richtig mitgerissen. Das letzte, was ich richtig gut fand, war Real Emotional Trash von 2008. Und dann, ist auch schon jetzt 10 Jahre her. Und jetzt das Neue, da war ich irgendwie so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Ist immer überall so ein bisschen so gesehen, habe Rezensionen gelesen und habe sie mir dann einfach angehört und fand es auf Anhieb gut, weil es halt sehr locker, leicht, musikalisch, macht Spaß so, man kann es richtig gut hören.
Mhm.
Und ich glaube, die Alben davor, die waren immer so ein bisschen, angestrengtes oder so ein bisschen sowas. Also die waren nicht so, also er hat sich jetzt immer so ein bisschen frei gespielt, das Gefühl. Es ist halt auch Stil, manchmal ein bisschen country-mäßig, manchmal so ein paar Piano Anleihen drin. Nö, ist ein gutes, also schönes Sommeralbum auch,
was man so ja
gut weghören kann.
Ich versuche gerade
so, so klassischer Indie-Rock halt, wie es eigentlich auch gar nicht mehr so gibt.
Hat einen, finde ich, sehr schönen Titel mit Sparkle Heart. Das ist auch schon im Mai erschienen, wenn ich es richtig sehe. Ja, 18.8., 18.5. Ja, also ich finde, das fängt auch mit so einem Klavierstück an. Das fand ich relativ fast ja, bombastisch ist das falsche Wort. So etwas opulent instrumentiert. Also schon so, dass es nicht total reduziert oder Lo-Fi oder so wäre, sondern so, dass es schon, also es hat mir auf jeden Fall, hat bei mir einen Nerv getroffen.
Naja, schon gut produziert, aber auch immer so mit so einem Hang für leichte, für einfache Melodien.
Ja. Was ich ähnlich finde, und da muss ich auch gestehen, ähnlich für mich vorher ein unbeschriebenes Blatt, weil ich mich mit ihm nicht beschäftigt habe, ist Father John Misty. Sagt er dir was?
Mhm.
Ist auch so Indie, im weitesten Sinne des Wortes. Und der hat ursprünglich unter seinem Namen Jay Tillman aufgenommen, bevor er dann irgendwie den Künstlernamen Father John Misty angenommen hat. Und der hat ein neues Album veröffentlicht, am 1. Juni mit dem Titel God's Favorite Customer, alias Mr. Tillman's Wild Ride. Und auch so, also ich finde es so schön, ich lese immer gerne die Genrebezeichnung bei Wikipedia, weil das so, vor allen Dingen ist es nie nur selten nur eine, und es gibt immer dann so ein Spektrum auf, was einem Bilder im Kopf hervorruft. Das möchte ich jetzt mal kurz zitieren: Soft Rock, Folk Rock, Baroque Pop, Glam Pop. Mhm. Und ich finde vor allen Dingen Baroque Pop und Glam Pop sind zwei Sachen. Ich glaube, das ist etwas, was ich gerne höre. Und das ist nämlich, meine ich, so eine gewisse, es ist, hat so ein, ja, also so, als würde man versuchen, Elton John oder David Bowie ein Stück weit nachzumachen, mit heutigen Mitteln und so ein bisschen so Indie, aber es halt irgendwie so, es wird halt dann so die, ja, also es fühlt sich irgendwie, also es fühlt sich so an, als müsste da jemand in einem glitzernden Anzug und an einem Klavier sitzen, um das zu spielen. Mhm. Und so ging es mir auch mit dem Opener von dem Sparkle Heart von Stephen Malkmus, aber das war, vielleicht habe ich das auch nur spontan daran erinnert. Also auf dem Album von Father John Misty ist jetzt zum, das ist auch, glaube ich, eine Single, Mr. Tillman ist die zweite Stück, das würde ich da hervorheben. Ansonsten,
Ich hab mir das noch gar nicht angehört. Ich habe nur das Album davor gehört.
Das fand der ich hat jetzt ganz auch gut, innerhalb von zwei Jahren zwei Alben rausgebracht. Also das war jetzt, der hat, glaube ich, 2017 das letzte schon veröffentlicht.
Aber das ist auch so sehr Piano-Balladen-lastig. So. Das fand ich für den Moment ganz gut. Pure Comedy.
Genau, hieß das letzte, ja. Ach. Weißt du, wird ja immer lustiger, ich bin ein Trottel. Der war bei den Fleet Foxes, aber das ist auch so eine Band, mit denen ich, da kenne ich den Namen, aber ich hätte dir nicht sagen können, dass Josh Tillman früher bei den Fleet Foxes war. Hm. Oder gut, vorübergehend.
War ja auch nur Drummer.
Ja. Joshua Michael Tillman. Ist auch nur ein Jahr älter als ich. Meine Güte. Ja, der hat aber auch in einigen Bands gespielt, meine ich. Und der kommt halt, ist halt in diesem ganzen Sub-Pop-Umfeld, ne? Wer auch ein neues Album veröffentlicht hat, und ich habe echt nicht mehr als 2 oder 3 Sekunden davon gehört, ist Nine Inch Nails. Die haben ein Album oder eine EP veröffentlicht namens Bad Witch. Und ich weiß es nicht.
Das ist doch eine EP, die irgendwie so als Album jetzt auf Albumlänge oder zu einem Album nachträglich genannt wurde, oder?
Ich bin nicht ganz sicher, weil die hatten halt eben schon zwei so EPs, die mich beide nicht so umgehauen haben. Die, bin ich so blöd, das richtig zu schreiben? Nee, es gibt einfach keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Ich bin aber auch im deutschen Wikipedia, da kann das ja nicht gefunden werden. Bad Witch hat natürlich einen eigenen Artikel, so. 9. Studioalbum, ja, es hat eine Länge von 30 Minuten, also ich finde, das kann man durchaus als EP bezeichnen. 6 Stücke, 30 Minuten, das ist eher eine EP als ein Album. Davor war die EP Add Violence. Ich habe gerade nochmal auf die Tracklist, sagt mir alles nix, ne? Und davor war ja die Fragile Deviations, die ich auch auf Vinyl habe, was aber auch nur so ein, ja, Art aus der Outtake oder wie auch immer ist, und was war davor? Not the Actual Events, habe ich glaube ich auch auf Platte, hat mich auch irgendwie nicht so interessiert. Das ist halt so, diese Spätphase von Nine Inch Nails, die ist so sehr brachial und roh, habe ich das Gefühl, und gar nicht mehr so viel, da wird glaube ich auch noch im Studio gefrickelt, aber um dann einen Sound zu haben, der so klingt, als hätten Leute einfach nur eine Stunde lang auf ihre Instrumente eingedroschen. Mhm. Und muss ich gestehen, habe ich bis jetzt noch einen Bogen drum gemacht, weil ich eben die Sorge habe, dass es mir nicht gefällt. Und das, obwohl das eigentlich mal eine meiner Lieblingsbands war. Was ich mir aber schon ganz angehört habe, und das ist so nette Popmusik und schon wieder Österreicher, es gibt ja so viele jetzt erfolgreiche Popmusik aus Österreich. Die Band Granada hat mit G-Bitte, ich weiß nicht genau, ist ohne H, G-E, neues Wort Bitte, betitelt. Das ist am Freitag erschienen. Und ich finde, die haben eine ganz nette Instrumentierung. Ich habe mich jetzt mit den Texten noch nicht beschäftigt. Es ist, glaube ich, weniger diese Saufrock von Wanda, bei denen es ja irgendwie nur um Selbstzerstörung geht. Aber es ist halt wirklich, wenn man böse wäre, ist es genauso Schlager wie viele deutschsprachige Popmusik auch. Was ich auch noch nur grob reingehört habe, diesen Freitag erschienen auch meines Wissens, ist ein neues Album von Christina Aguilera. fand ich auf Anhieb auch nicht schlecht. Ich müsste mal gucken, mit wem die da zusammengearbeitet hat an Produzenten, weil die hat ja ewig nichts mehr rausgebracht, glaube ich. Warte mal, ich muss schauen. Oder ob ich es einfach nur ignoriert habe, falls sie was rausgebracht hat. Ich weiß aber nicht, Liberation. Ihr 8. Studioalbum am 15. Juli schon erschienen. Also auch schon jetzt über eine Woche alt, 2 Wochen. Nee, eine gute Woche. auch teilweise von Kanye West produziert, meine Güte. Ein Stück von Roger und Hammerstein hat sie gecovert. Komisch. Naja, also kam Hudson Mohawk hat er auch mitproduziert, deswegen war das vielleicht so ein geiler Sound. Okay, aber es ist, ja, Christina Aguilera, sei auch mal kurz genannt von wegen Popmusik, ne? Und da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen, und das wollte ich dir vielleicht noch mitgeben, falls du da Interesse dran hast, wenn ich es finde. Pete Yawn hat eine EP veröffentlicht, gemeinsam mit Scarlett Johansson. Jetzt muss ich gerade schauen, wie es heißt. Warum finde ich es nicht? Habe ich auch nur so die ersten ein, zwei Stücke von gehört und fand es nicht verkehrt. Warum finde ich es nicht? Aber es ist wie gesagt nur eine EP. Und ich finde jetzt gerade auch nicht, von wann es ist. Lily Allen, von wegen alte Bekannte und Pop-Sängerinnen, hat auch ein neues Album, ist aber bei mir auch nicht hängen geblieben beim einmal durchhören. Und Pete Yawn, sagt der Pete Yawn eigentlich was?
Ja, ja.
Weil ich habe den auch so, ich kann mich an dieses Album, das Cover von Music for the Morning After erinnern, aber hab's nicht, nie wirklich gehört. Das ist halt auch so Alternative/Indie-Rock. Und ja, der hat jetzt diese EP gemacht, die heißt Apart, zusammen mit Scarlett Johansson. Und ja, die kam, wann kam die raus? Im Juni auch, also auch jetzt so in den letzten zwei Wochen. Scarlett Johansson hat aber auch schon ein anderes Album veröffentlicht. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ja, das ist ja das Tom Waits Album, ne?
Genau, die hat vor 10 Jahren ein komplettes Album mit Coverversionen von Tom Waits Songs aufgenommen. Produziert von dem hier, das war das nicht der von TV on the Radio, der das produziert hat?
Das weiß ich nicht mehr.
Das hatte nämlich auch so einen warmen Elektro-Sound, genau, Dave Sitek, ja, der hat das produziert. Ja, das war das letzte, ich glaube, das letzte Album von Scarlett Johansson. Wobei, oha, jetzt muss ich ja Asche auf mein Haupt. Die haben, Pete Yawn und Scarlett Johansson haben bereits 2009 ein gemeinsames Album namens Break Up veröffentlicht. Das in Frankreich Platin-Status erreicht hat. Interessant. War aber auch nur eine halbe Stunde lang. Also von wegen Album. Also auch eher ein Extended Play.
Ja.
Naja, aber vielleicht ist das auch, ich weiß nicht, ob das eher so eine Obskurität ist oder ob man sich das mal anhören möchte. Es existiert. Licke Lee hat auch ein Album rausgebracht, das auch mir nicht wehgetan hat, als ich es gehört habe, aber ich kann mich jetzt auch keine Details erinnern. Also ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ach, die Arme, die hatte ja mit irgendwie I Follow Rivers hatte die ja so einen riesen Hit. Und ich hatte das Gefühl, die wäre danach so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und hat jetzt nochmal ein neues Album rausgebracht. Mit dem Titel So Sad, So Sexy.
Hast du das bei Beach House Album dem mal angehört?
Nee, aber doch, ich habe probiert, aber ich muss sagen, das Beach House, da habe ich auch so eine Vorstellung, wie es klingt, und habe aber auch wenig absichtlich davon jemals gehört.
Ja, ich bin auch nicht so Fan von denen.
Das ist ja so ein bisschen so dreamy, so Dreampop oder sowas ist das, ne?
Aber ein bisschen zu dreamy, weil Dreampop an sich ist ja nicht verkehrt, aber irgendwie, die sind nur noch Dream und nicht mehr Pop.
Okay, also geht also mehr dann, oh Gott, jetzt von wegen, deswegen, ich liebe es, Genre-Bezeichnung zu lesen. Weil sogar bei Licke Lee steht Dream Pop, sehe ich gerade. weil, das heißt, das geht halt schon mehr so in Richtung Shoegaze. weil das ist nämlich sowas, womit ich auch nichts anfangen kann. Wenn es wirklich nur so wabbert und wenn du nichts mehr hast an Melodie, wo du dich dran festhalten kannst, es wird einfach zu sphärisch oder so. Das ist nichts für mich. Also, aber wenn es wirklich Dream Pop ist, dann, also wenn da noch eine Melodie ist und man das Gefühl hat, das ist auch ein Song und nicht nur ein Sound, dann kann ich da mehr mit anfangen.
Nee, und dann Gruff Rice, der Sänger von Super Furry Animals mit dem Album Babelsberg. Ich habe auch mal kurz reingehört in die Single, aber Nicht so getaugt.
Jetzt muss ich überlegen. Ich habe das auch angespielt. Und ich muss sagen, die Super Furry Animals sind mir, waren mir irgendwie, ja, kannte ich immer vom Namen, bis ich dann irgendwann mal, auch durch so einen Spotify-Algorithmus, wurde mir dann tatsächlich mal ein Song von denen, nämlich Golden Retriever, in meiner Rotation gespült. Und seitdem, das ist ein krass cooler Song, aber auch herrlich simpel und fast schon ein bisschen dumm. Wohingegen jetzt, und ich bin ziemlich sicher, dass ich da reingehört habe, auch wenn ich jetzt das Cover gar nicht mehr wiedererkenne, wenn ich mir das Babelsberg angucke. Aber das klingt für mich so, das ist so dieser britische Polit-Rock, da musste ich so an, jetzt weiß ich nicht, ob ich das geträumt habe oder ob das auf Tatsachen basiert, mein Urteil, oder auf echte Erlebnisse. Aber wie heißt denn nochmal dieser, ach, keine Ahnung, das ist so Musik für Bergarbeiterstreike, Streiks. Ich muss jetzt ganz obskur googeln, damit ich wieder weiß, wie der heißt, den ich meine, an dem mich das erinnert hat, und das, obwohl das auch nur eine obskure Assoziation ist, mehr. Billy Bragg. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das an sowas erinnert. Auf jeden Fall, ich meine, dass das so, das kam mir so vor, als hätte dieses Album eine politische Mission, oder verwechsel ich das mit irgendwas anderem. Aber hast du es gehört?
Die Single, wie gesagt, und da hat mir irgendwie nicht so getaugt, die Stimme hat mir nicht so gefallen und die ganze, es war so alles ein bisschen so schleppend.
Ja. Genau, also es war.
Ansonsten finde ich noch das Album Artwork, dass es so ein bisschen so pixelig ist. Und es erinnert mich an so einen Pixelkünstler, der so creepy Situationen in so einem Schwarz-Weiß-Stil gezeichnet hat. Uno Morales heißt der. Und ich versuche gerade herauszufinden, ob der auch dieses Album gestaltet hat tatsächlich. Könnte ich mir fast vorstellen.
Na, ich weiß es noch nicht. Nee, das ist so komisch, weil ich habe dieses Album, es ist nichts hängen geblieben. Keiner der Titel sagt mir was. Aber es ist definitiv ein politisches Album.
Es ist tatsächlich dieser Künstler, Russian Artist Uno Morales. Das musst du mal googeln, der macht so creepy Bildgeschichten.
Der hat das Cover gestaltet von, ah ja, interessant.
Unumorales.com ist seine Website.
Interessanter Stil. An was erinnert mich das? Aber das ist auch alles immer so.
Das ist heißt so Computerspiel-Grafik, ne?
Ja, aber so eine Mischung. Ach krass, das ist ja animiert. Das ist ein GIF. Ich habe jetzt gerade hier so ein GIF. So ein Kind, das im Busch sitzt so und aus dem Fenster rausguckt und es spiegelt sich in der Scheibe und dann taucht dann so ein anderes Gesicht, wie als wäre es das gleiche Kind, hinterm Sitz auf. Das sind alles Animationen. Aber das ist wirklich so 80er-Jahre-Computerspielgrafik, wirklich so, weil sehr, sehr klein, also hoch aufgelöst schon, aber schwarz-weiß komplett halt, ne? Mhm. Okay. Faszinierend. Uno Morales. Ja, das ist auf jeden Fall, da muss man einfach mal die komplette Bildsuche, finde ich, verlinken. In den Shownotes. Sozusagen.
Ich habe eine neue Entdeckung, hab dich jetzt wo ich neulich nochmal drauf also habe ich schon länger länger entdeckt, aber jetzt nochmal auffallen, weil es bei der Plattenfirma Secretly Canadian die EP physisch nochmal herauskommt, ist die australische Singer-Songwriterin Stella Donnelly. Eine sehr junge Musikerin, und das ist eigentlich nur Gitarre und Stimme, so ein bisschen so Songs über so fiese Typen. Die heißt Thrush Metal.
Interessant, ja, ich sehe es gerade. Ist ursprünglich auf Bandcamp, glaube ich, erschienen. Also digital, selbst veröffentlicht. Stella Donnelly. Okay, werde ich mir mal anhören. Klingt nicht uninteressant. Hatte ich noch wen auf dem Plan? Achso, kann man erwähnen, habe ich aber noch nicht gehört. Kamasi Washington hat auch ein neues Album gemacht. Ist ja so ein Saxophonist. Und was auch interessant ist, es gibt wohl so eine Reihe von DJ-Mixen, die von einem Magazin namens Essential rausgebracht werden. Da gibt es diese Essential Mixes und da hat jetzt Sowax sollten einen Essential Mix machen und die haben aber stattdessen ein komplettes Album eingespielt, das heißt Essential und das ist also wieder in diesem Stil, dieses Elektro mit Live-Instrumenten, aber das war mir, also was ich da reingehört habe, war es aber auch einfach zu wenig zugänglich. Also das letzte Album fand ich ja gut und das war aber auch schon Geschmackssache, glaube ich. Und das hier ist jetzt wirklich meiner Meinung nach over the top, weil du das Gefühl hast, es ist halt so das, was die da gemacht haben, noch weiter auf die Spitze getrieben, jetzt in so einem Jam-Charakter, dass du da wirklich das Gefühl hast, so ja, ähnlich wie wenn beim Dream Pop zu viel Dream und zu wenig Pop ist, ist das hier für mich zu viel weiß ich auch nicht, Chaos. Panic at the Disco, die ich seit es die Band gibt, fast immer komplett ignoriert habe, haben auch ein neues Album rausgebracht und ich habe es nicht gehört. Insofern verbindet mich mit dieser Band eine lange, kontinuierliche und unveränderte Geschichte. da fällt mir ein, wir haben ja mal in unserer Urdiskussion, als wir damals im Tier saßen, nachdem wir die allererste Folge aufgenommen haben, haben wir doch mal so Dinge an die Wand geworfen und ich erinnere mich jetzt noch an eine Sache, die wir besprochen haben, das war Soundtrack-Alben.
Stimmt, genau, das hatten wir ja schon lange vor und haben es eigentlich nie eingelöst, ne?
Genau, und ich finde, das wäre eigentlich mal eine coole Sache, weil das können wir auch jederzeit machen, dafür müssen wir nichts Bestimmtes geguckt haben, dann müssten wir uns nur darauf einigen, dass wir vielleicht jeder nur über eins sprechen. Oder wir gucken mal, wie viele wir haben, aber ich finde, das könnte fast sogar eine Reihe werden, dass wir so sagen, so, hey, wir machen eine Folge über, weiß ich nicht, jeder spricht über zwei Alben oder so, und das ist ja schon fast eine Stunde. Und dann könnte man sagen, wir machen irgendwann nochmal eine Folge, dann machen fortsetzen das mal fort, je nachdem, wie das läuft.
Ja, können wir einfach mal ein bisschen sammeln. Da würde ich mal anfangen, eine Liste zu machen.
Ja, also ich glaube, wir kommen da auf ganz unterschiedliche, weil man kann da auf ganz unterschiedliche Ansätze kommen, ne? Aber da will ich jetzt nicht schon vorgreifen. Vielleicht, aber wir müssen jetzt auch nicht da unten die Karten gucken lassen, weil man könnte das jetzt theoretisch sogar, könnten wir da jetzt lose drüber sprechen und das dann schon als Teaser nehmen für die nächste Folge. wobei, machen wir das doch einfach. Weil mir fallen jetzt einerseits, mir fallen halt so 90er-Jahre-Sachen ein, die ich halt als Teenager gekauft und gehört habe, die mir als Soundtracks ungeheuer in Erinnerung geblieben sind. Wo ich aber teilweise die gar nicht mehr mit dem Film in Verbindung bringe. Das finde ich irgendwie so faszinierend. Und dann gibt es ja andererseits sowas wie jetzt zum Beispiel The Graduate, die Reifeprüfung mit Simon Garfunkel oder Harold and Maude mit Cat Stevens. Oder Saturday Night Live und die, so heißt es nicht, Saturday Night Fever und die Bee Gees. Also das sind so Sachen, die eine ganz andere Connection haben und einen ganz anderen Status.
Ja, wo die Alben sich so ein bisschen losgelöst haben von dem Film.
Genau.
Das war über Pop Folge 40. Wie ihr gerade gehört habt, planen wir bereits das Thema für die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. You ready? You keep saying you've got something.